Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Margarete van Ackeren, Chefkorrespondentin von Focus Online. Guten Tag.
Guten Tag.
Wir sortieren diesen Montag, 17. Juni. Frau van Ackeren, was sagen Sie dazu, dass der Generalbundesanwalt jetzt die Ermittlungen im Fall Walter Lübcke übernommen hat?
Ja, es gab ja von Anfang an den Verdacht, dass es sich um ein politisches Delikt handeln könnte. Der verstorbene oder mutmaßlich ermordete Regierungspräsident, genau, der hatte sich ja mal bei einer Veranstaltung geäußert, dass alle, die Gegenflüchtlinge seien, doch ihrerseits jetzt auch das Land verlassen könnten. Und seitdem stand der Verdacht im Raum, dass rechtsextreme Kräfte verantwortlich dafür sind. Und offenbar hat sich der Verdacht in Teilen erhärtet.
Also wir werden das weiter beobachten. Der Tatverdächtige, der ja festgenommen wurde am Wochenende, 45 Jahre alt, soll Verbindungen in die rechtsextreme Szene gehabt haben. Mal sehen. Gleich unser erstes Thema aber in dieser Stunde, die Ergebnisse des Koalitionsausschusses von gestern Abend bzw. aus der Nacht. Es war ja eine Überraschung, heute Nacht zu erleben, dass die Regierung regiert und dass es auch eine Einigung gab gestern beim Koalitionsausschuss, der ja getagt hat mit neuer Besetzung. Bei der SPD-Spitze regiert jetzt ja nicht mehr Andrea Nahles, sondern dieses Trio Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel. Also Überraschung, Frau van Ackeren, würden Sie auch sagen, und Einigung, das hätte ich nicht gedacht?
Ja, also man war sich zumindest nicht so ganz sicher, ob diese Koalition die nächsten Wochen überlebt.
Ja, und jetzt will sie die Grundsteuer reformieren. Da, in diesem Bereich, ist die Einigung erzielt worden. Das wurde gestern festgezurrt. Einzelheiten von David Zions.
Bei der Grundsteuer gibt es wohl den lange erwarteten Durchbruch. Noch vor der Sommerpause soll das Gesetz dazu zum ersten Mal in den Bundestag kommen. Bis Anfang nächsten Jahres soll die neue Regelung in Kraft treten. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sprach im Morgenmagazin von ARD und ZDF davon, dass es eine bundeseinheitliche Berechnung geben soll. Davon könnten die Bundesländer abweichen. Wie diese Abweichung genau aussehen soll, sagte Klingbeil auch auf Nachfrage nicht.
Also das Besondere an dieser Grundsteuereinigung ist, glaube ich, dass die Bundesländer sozusagen eine Öffnungsklausel haben, um aus diesem komplizierten Berechnungsmodell, das der Bundesfinanzminister, das Olaf Scholz, durchsetzen will, aussteigen zu können, oder?
Genau.
Ist das das Besondere?
Genau, ja. Das war der Kernpunkt. Und darauf hatte vor allen Dingen Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, gedrungen. Interessanterweise war der aber gestern Abend gar nicht dabei. Der hatte, wie es so schön heißt, eine länger geplante Urlaubsreise. Und deswegen gibt es noch so den kleinen Vorbehalt, ob denn der Chef am Ende den Daumen hebt oder senkt. Aber ich nehme an, dass Alexander Dobrindt ihn da schon würdig vertreten hat.
Mhm. Grundsteuer zahlt jeder Grundstückseigentümer. Die Kosten werden auf die Mieter ja meist umgelegt. Die Berechnung seit Jahrzehnten unverändert. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das muss reformiert werden bis Ende des Jahres. Und der Bundesfinanzminister Olaf Scholz sagt, wir brauchen also eine Reform, die Grundstücksfläche, Bodenrichtwert, Netto-Kaltmiete, Baujahr und Wohnfläche berücksichtigt. Daher eben eine relativ komplexe Angelegenheit.
Ja, sehr kompliziert.
Sehr, sehr kompliziert. Jetzt sagt eben diese Einigung des Koalitionsausschusses, also die Bundesländer können daraus aussteigen. Was ist denn dieses Gesetz dann wert?
Ja, also Bayern geht es darum, da geht es jetzt um sehr komplizierte Fragen, nicht nur bei der Verteilung von Vermietern zu Mietern und was die jeweils ihren Kommunen zahlen müssen, sondern es geht auch um die Frage, was mit dem Länderfinanzausgleich wird. Und das ist eigentlich der höher geordnete Punkt, den Söder im Hinterkopf hatte, dass Bayern nicht mehr in den Länderfinanzausgleich zahlen muss. Und das ist das Thema, was im Hintergrund immer noch mitspielt. Und da bin ich mir auch noch nicht ganz sicher, ob die CSU-Seite, sage ich mal, und die SPD-Seite da so ganz einer Meinung sind. Aber die müssen ja in wenigen Tagen ihre Einigung dann festzurren.
Das haben sie in der Tat vor, ja. Andere Themen im Koalitionsausschuss gestern: beim Soli hat sich die SPD durchgesetzt. Für 90% der Zahler soll er abgeschafft werden, für die Top 10% der Zahler aber bleiben. Gute Lösung?
Es ist zumindest eine, mit der man nicht auf ewig sich gegenseitig bremst. Also beide Seiten sind sich da entgegengekommen oder haben sich einfach in die Richtung bewegt, die möglich war, miteinander. Umso erstaunlicher ist es dann allerdings, dass sie nicht nach dem gleichen Schema entscheiden konnten bei der Grundrente. Denn da hätte man auch sagen können, okay, ziehen wir uns auf das zurück, worauf wir uns schon im Koalitionsvertrag geeinigt hätten. Und dann wäre es eine Grundrente gewesen für Menschen, die 35 Jahre gearbeitet haben, aber mit einer Prüfung der Bedürftigkeit. Bei der Frage ist man sich aber nicht so weit entgegengekommen. Also das hat offenbar nicht geklappt.
Das ist verwunderlich, meinen Sie?
Sagen wir mal so, es hätte die aus dem, ja, erstaunlich fand ich es nicht, wenn ich ehrlich bin, nur es hätte diesen Dauerstillstand bei dieser Frage verhindert. Mhm. Wenn man beim Soli sagt, okay, machen wir den kleinsten gemeinsamen Nenner, dann hätte man es bei der Grundrente auch gleich symmetrisch so auflösen können. Das sagt man jetzt als neutraler Außenstehender.
Okay, und der kleinste gemeinsame Nenner, würden Sie sagen, ist eben das, was im Koalitionsvertrag
genau,
steht.
Genau, wie bei dem anderen Thema auch.
Ja. Was wir gesehen haben, waren Balkonszenen, oder? Die Herrschaften haben sich auf dem Balkon des Kanzleramts gezeigt. Haben Sie die genossen, diese Szenen, als Zuschauerin?
Ja, ich fand es schon ganz interessant. Ich konnte bei Frau Merkel erkennen, dass es ein Weinglas war und wollte gucken, ob auch Frau Kramp-Karrenbauer Wein getrunken hat. Das konnte ich aber nicht. Das kann ich also Ihren Zuhörern jetzt nicht sagen, was ich da entdeckt habe. Die Balkonszenen sind ja so ein bisschen seit der letzten Koalitionsverhandlung oder den Verhandlungen
damals
verpönt.
Als Jamaika aber hätte entstehen können.
Genau, da gab es immer die Bilder und alle haben sich darüber lustig gemacht. Aber es ist natürlich auch ganz pragmatisch. Es ist heiß, es ist auch im Kanzleramt heiß und man darf ja auch mal an die frische Luft gehen. Also so gesehen
sehe
ich das undramatisch.
Okay.
Ja.
Wir gucken nach Görlitz. Das ist ja eine sehr schöne Stadt an der Neiße mit einem sehr, sehr schönen wiederhergerichteten Stadtkern, historische Häuser. In dieser Stadt konnte sich die AfD Hoffnung machen, zum ersten Mal in Deutschland einen Oberbürgermeister zu stellen. Gestern war die Stichwahl. Doch dann hat er das nicht geschafft, der AfD-Bewerber Sebastian Wippel. Er unterlag gegen den CDU-Mann Octavian Ursu. Das ist ein Erfolg, Frau van Ackeren, der CDU, aber es ist auch ein Erfolg eines sehr breiten demokratischen Bündnisses. Wie bewerten Sie das?
Ja, ich sehe es in der Tat so, dass es zunächst einmal ein Erfolg ist, etwas abzuwehren. Also man hat sich gemeinsam entschieden, wir wollen nicht, dass ein AfD-Mann diese Stadt regiert. Und dann haben sich Kräfte zusammengefunden von CDU bis zu den Grünen. Die Grünen hatten auch eine sehr aussichtsreiche Kandidatin, die auch relativ gute Ergebnisse im ersten Wahlgang hatte. Also
ich glaub,
Union,
knapp 30
Grüne,
Prozent,
ja. Genau. Mhm. FDP, vor allem auch die Linke und die SPD waren dabei. Und die haben sich dann hinter dem CDU-Mann versammelt, beziehungsweise darum geworben, dass man ihn wählt. Und ich könnte mich an gar keinen Fall erinnern, dass es schon mal ein so aufsehenerregendes Bündnis solcher Kräfte gegeben hat in Deutschland.
Also die Grünen ziehen ihre Kandidatin zurück, die Linke stellen gar keinen Kandidaten zur Wahl. Wie ist das zu sehen, wenn man so etwas auf Dauer beobachten würde? Wäre das schädlich, wenn sich solche Bündnisse schließen, um sich zusammentun, um die AfD zu verhindern?
Ja, genau. Das ist halt der zweite Punkt, dass wenn sich so etwas durchsetzen würde oder es würde weiterhin notwendig, wären, glaube ich, die Folgen für die Demokratie katastrophal. Weil wenn man sich vorstellt, Anhänger von Sarah Wagenknecht, würde man jetzt sagen, oder vom linken Flügel der SPD, denen würde man sagen, ihr müsst jetzt aber auf alle Fälle Annegret Kramp-Karrenbauer wählen, damit wir einen AfD-Menschen verhindern in der Bundespolitik. Das ist auf Dauer braucht Demokratie Vielfalt und auch Vielfalt, die sich ausdrücken kann und nicht irgendwelche Blöcke nach dem Motto Hauptsache irgendwie noch demokratisch gegen Kräfte, die wir als bedrohlich empfinden, so würde ich es mal formulieren.
Wie haben Sie denn diese Reaktion der CDU insgesamt gesehen? Es gab diesen Tweet von AKK, von Annegret Kramp-Karrenbauer, die sich ehrlich gesagt ein bisschen gleich wieder ins Fettnäpfchen gesetzt hat, denn getwittert hat sie, dass eben hier die CDU die bürgerliche Kraft gegen die AfD sei und sie gratuliert dann also dem neuen Oberbürgermeister. Da hatte sie eben unterschlagen, dass es dieses breite Bündnis gab, was überhaupt nur zu dem Sieg verholfen hatte. Vielleicht hätte sie mal der Linkspartei danken sollen.
Also in der CDU ist es seit einigen Wochen zu beobachten, dass Annegret Kramp-Karrenbauer offenbar ziemlich konzentriert ist auf ihre eigene Partei und die zusammenzuhalten und nicht irgendwelchen Flügeln Nahrung zu geben, die womöglich gesagt hätten, na, mit der Linkspartei war jetzt vielleicht auch nicht ganz so elegant. Sie guckt extrem auf die eigene Partei und wird dadurch in ihrer Perspektive auch manchmal sehr verengt, weil in diesem Fall, muss man natürlich glasklar sagen, hatte der CDU-Mann Ursu seine Wahl nur wirklich auch allen anderen Kräften zu verdanken. Und das hatte der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak dann allerdings auch relativ früh so gemeldet.
Auf den hat sie sich dann in einem zweiten Tweet ja auch gezogen.
Genau, sie hat einen zweiten dann noch geäußert. Ich glaube, es war so ein Mix aus auf die eigene Partei schauen und sich einfach freuen, dass sie einen Erfolg hat. Aber es war nicht geschickt, da bin ich ihrer Meinung.
Wir hören Sie noch mal kurz.
Ich bedanke mich für dieses Bündnis, weil uns das Ziel geeint hat, zu verhindern, dass die AfD in Verantwortung kommt. Und das muss auch das Ziel sein für die Landtagswahl. Das ist mir sehr wichtig. Und das wird auch nur gehen, wenn wir deutlich machen, was die Alternative zur AfD ist. Und das muss gut gute, aus der demokratischen Mitte herausgeführte Politik sein.
Ja, das hat sie also dann gesagt, sozusagen, nachdem der erste Tweet so schief gegangen war. In Sachsen sind bald Landtagswahlen am 1. September. Sie sagt, man muss gute Politik machen aus der Mitte heraus. Ja, denkt man, ja, dann mach doch mal, oder? Damit das dann bei der Landtagswahl gut klappt, dass es eben wirklich ein demokratisches Ergebnis gibt.
Ja, der Blick nach Osten, der kann einen wirklich sorgenvoll stimmen, weil in zwei der Länder, in denen gewählt wird, liegt die AfD Umfang zufolge vorn, unter anderem eben auch in Sachsen, worauf Sie gerade angespielt haben. Und Ministerpräsident Michael Kretschmer, der ist da geradezu auch persönlich traumatisiert. Der hat bei der letzten Bundestagswahl sein Direktmandat verloren gegen einen AfD-Menschen. Er war landesweit der Wahlleiter und er muss jetzt einfach sehen, dass er dem etwas entgegenstellt. Und ich glaube schon, dass es, da schließt sich der Kreis zu dem ersten Thema, was wir hatten, wirklich die geballte Kraft braucht, dass man im Osten versucht, dem etwas entgegenzusetzen. Und ich glaube auch, dass die Wahlkämpfer der demokratischen Kräfte im Osten auch mehr Schützenhilfe aus Berlin brauchten.
Wie könnte die genau aussehen?
Also im Moment würde ich sogar fast sagen, mehr Präsenz. Also um die Jahreswende gab es ganz, ganz viel. Es gab Konferenzen, es gab Besuche von Bundespolitikern im Osten, es gab Papiere, Strategieüberlegungen, es gab ganz viel. Und im Moment habe ich so das Gefühl, wenn ich mit Bundespolitikern rede, dass man das Thema Osten richtig proaktiv ansprechen muss, sonst wird es kein Thema. Also ich habe wirklich ein bisschen das Gefühl, dass sich da sowas Resignatives einschleicht. Wir ändern es sowieso nicht, aber ich glaube, das kann man sich in der Lage nicht erlauben.
Resignativ darf man in der Tat auf gar keinen Fall sein. Wir hören mal Michael Kretschmer, den Ministerpräsidenten in Sachsen, was er vorschlägt.
Das ist das Problem. Wir müssen für etwas sein. Wir dürfen das Spiel auch der Populisten und gerade der AfD nicht mitmachen. Wir haben eine schwierige Zeit. Ich will das überhaupt nicht bestreiten. Das ist so. Aber entscheidend ist, wenn wir daraus kommen wollen und wenn Deutschland eine gute Zukunft haben will, müssen wir darüber sprechen, wie wir Klimaschutz machen wollen, in welches Verhältnis wir das zur Ökologie setzen, wie wir Kriminalität oder unsere Werte sehen und wie wir das konkret machen und nicht immer nur ganz pauschal dagegen sein, das ist kein guter Ratschlag.
Denke ich auch, das ist kein guter Ratschlag. Man muss konkret sein, gerade Thema Klimapolitik. Wir kommen später in dieser Stunde noch drauf. Da könnte man ein bisschen konkreter sein, oder?
Ja, aber er beschreibt jetzt auch gerade diesen Konflikt. Und das ist, glaube ich, für eine Partei, die Volkspartei ist, die halt viele bedienen muss und nicht kleinere Gruppen, ist es, glaube ich, sehr schwer, das zusammenzubringen. Wenn man jetzt die Wahlen im Osten stehen an, da gibt es eine geringe Akzeptanz für Klimaschutzmaßnahmen. Da hat die AfD gepunktet mit so simpel Slogans wie Diesel retten. Und in der Bundesrepublik insgesamt gibt es aber eine Stimmung, das haben ja auch zuletzt die Umfragen sehr klar gezeigt, wo 2/3 der Wähler sagen, wir wollen, dass der Klimaschutz stärker gewichtet wird. Das ist für uns das wichtigste Thema. Und machen Sie daraus mal eine Politik. Also das ist schon ein klassischer Konflikt und da möchte ich auch nicht in deren Haut stecken.
Ja, wahrscheinlich hilft nur immer wieder der Dialog, immer wieder auf die Menschen zuzugehen.
Ja.
Wir haben eben über die Oberbürgermeisterwahl in Görlitz gesprochen, die gestern stattgefunden hat. Und die AfD ist recht siegesgewiss in Görlitz und in Sachsen. AfD-Chef Jörg Meuthen hat gesagt, das Ergebnis eben für den AfD-Kandidaten zeigt, dass die AfD nicht mehr aufzuhalten sei, obwohl er ja nun verhindert wurde von diesem breiten demokratischen Bündnis, das wir eben schon besprochen haben. Wir waren eben, Frau van Ackeren, an so einem Punkt, wo man sich gefragt hat, wie kann man eine Politik, haben Sie gefragt, machen, sowohl für West- wie auch für Ostdeutschland, für die gesamte Bundesrepublik. Ich habe gedacht, dass der Dialog und das Aufeinanderzugehen da eine große Rolle spielt. Und einer, der das gerne möchte, ist Joachim Gauck, der frühere Bundespräsident. Der hat dem Spiegel ein Interview gegeben, in dem er für eine erweiterte Toleranz in Richtung rechts plädiert. Das wird jetzt sehr kritisiert. Es wird nämlich so verstanden, naja, was soll das bedeuten, erweiterte Toleranz in Richtung rechts. Aber ich habe das so verstanden und hier will ich ihn auch gerne zitieren, dass es ihm eben um die Frage geht, wie man sich an Menschen wendet, für die, Zitat, Sicherheit und gesellschaftliche Konformität wichtiger sind als Freiheit, Offenheit und Pluralität. Menschen, die lieber im Status quo verbleiben, als einen unsicheren Fortschritt zu riskieren. Das heißt also, er sagt, es gibt Menschen, die sind eben vom Wandel, der uns ja alle so ergreift und der so schnell vonstatten geht, im Moment erstmal sehr gefordert und auf die muss man zugehen.
Ja, eindeutig ja. Das ist ja nicht in allen Punkten das, was jetzt meine persönliche Meinung wäre. Aber das ist natürlich eine völlig legitime Position. Genauso wie es legitim ist zu sagen, Mensch, vielleicht ist Deutschland auf Dauer, muss man überlegen, wie der Platz von Deutschland in der EU anders definiert wird. Oder wie es legitim ist, auch das wäre nicht meine Position, zu sagen, mindestens ein Elternteil soll komplett zu Hause bleiben und bei den Kindern bleiben. Das ist eine ganz normale Meinung. Da sollten wir auch dazu übergehen, die einfach zu covern, zu besprechen und als eine ganz normale Meinung betrachten. Also das jetzt natürlich nur als Beispiel rausgegriffen.
Und diese große, einstmals so starke Volkspartei, die CDU, hat ja solche Meinungen durchaus auch gelten lassen. Früher, sagt Joachim Gauck, waren Menschen, die eher konservativ, sehr konservativ waren, dann in der CDU-CSU von Drecker und Strauß beheimatet. Aber jetzt, seit die CDU sozialdemokratischer wurde, seien die heimatlos geworden.
Ja, an der Ecke hat mich allerdings die Ausführung von Gauck doch etwas überrascht, weil ich fand, da ist er ein bisschen in die Richtung gegangen, dass er die Partei beraten soll, wie sie sich aufstellen soll. Das, was man als Meinung diskutiert, was man bespricht, ist dann ja nochmal was anderes als das, was eine Partei wirklich macht. Und ich habe das so ein bisschen als Beratung der Union empfunden und das, fand ich, ist jetzt nicht seine Rolle, genauso wenig, wie er jetzt sagen müsste, damit weniger Linkspartei wählen, sollte vielleicht die SPD den Flügel von Kevin Kühnert stärken. Also den Gedanken fand ich jetzt vielleicht weniger zutreffend, aber insgesamt, dass er sagt, nicht alle Menschen, die schwer konservativ sind, wie er sich ausdrückt, sind gleich eine Gefahr für die Demokratie, das kann man nur unterstreichen, natürlich. Mhm.
Also insofern, auch wenn es vielleicht natürlich nicht seine Rolle ist zu beraten, ist es ja trotzdem in Ordnung, wenn er das analysiert, wenn er diese Gedanken so äußert und wenn er eben sagt, man muss klar unterscheiden zwischen rechts im Sinne von konservativ und rechts im Sinne von rechtsextrem oder rechtsradikal natürlich. Und er meint, wenn er von rechts hier spricht, eben dieses Rechts im Sinne erstmal von konservativ. Ja. Ein Plädoyer im Grunde für eine Debatte. Und er sieht die Deutschen eben als durch und durch demokratisches Volk. Ein Volk, das so eine Debatte auch führen kann, ohne dass man befürchten muss, dass da übermorgen wieder eine Diktatur gewählt wird.
Ja, und da sagt er auch, naja, auch in den neuen Ländern sind ja solche Kräfte in der Mehrheit. Allerdings muss man schon sagen, sie sind sehr knapp inzwischen in der Mehrheit. Und wenn man nochmal auf das Beispiel Görlitz schaut, da gab es ja auch nur eine Wahlbeteiligung von 56%. Also wenn so ein Fall wenig motiviert, dann fragt man sich schon, wie ist das Verhältnis insgesamt zur Teilhabe in der Demokratie? Also da mache ich mir vielleicht etwas mehr Sorgen als der frühere Bundespräsident.
Okay. Was sagen Sie zu so einer Aussage? Also ich kann es mir ungefähr denken, trotzdem die Frage des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen, der jetzt diesem Kreis der Werteunion innerhalb der Union angehört. Also wir versuchen praktisch rauszuarbeiten, wie die Union im Moment verfasst ist und was sie tun kann, um eher rechtsgerichtete Kräfte im Sinne von konservativ einzuladen, dabei zu bleiben und sich gehört zu fühlen. Und da sagt Hans-Georg Maaßen im Deutschlandfunk zu einer möglichen Koalition mit der AfD?
Also ich glaube, auch in der jetzigen Situation werden wir es auch ausschließen, dass es zu einer derartigen Koalition kommt. Aber man weiß nie.
Aber man weiß nie. Der Satz hat natürlich für Unruhe gesorgt.
Ja, aber ich finde es schon sehr bemerkenswert, wie Hans-Georg Maaßen von wir spricht. Also mit der gleichen Berechtigung könnten wir beide jetzt heute in die CDU eintreten und übermorgen unsere Meinung kundtun. Hans-Georg Maaßen ist zugegeben ein sehr, sehr prominenter Mann. Aber in der CDU ist er eins von etwa 400.000 Mitgliedern. Und deswegen habe ich schon ein Problem damit, seine Meinung hochzujatzen, als würde da in Anführungsstrichen die CDU sprechen. Denn die Parteispitze hat sich da glasklar festgelegt, dass sie keine Zusammenarbeit mit der AfD will und auch nicht mit der Linken. Und das ist ein ganz klarer Parteitagsbeschluss, der jetzt auch im Dezember nochmal bekräftigt wurde.
Das stimmt. Und der in der Tat auch jetzt zum Beispiel von Aussagen von Horst Seehofer immer nochmal wieder bekräftigt wird. In der Tat. Wir sortieren diesen 17. Juni und wir stolpern die ganze Zeit über die CDU, jetzt auch in der Klimapolitik. Da steht die CDU nicht so wirklich gut da. Die Bundeskanzlerin will jetzt ein Zeichen setzen, gut, nicht nur für die CDU, sondern für die Große Koalition. Die Regierung will sich dem Ziel einer klimaneutralen Europäischen Union bis zum Jahr 2050 anschließen. Nachdem ja verschiedene andere Länder auf diesem Weg schon weiter fortgeschritten sind, nämlich Frankreich, Schweden, Spanien und auch andere. Angela Merkel hatte das ja im Mai schon schon mal angekündigt.
Genau.
Ja, jetzt soll es passieren. Wir hören kurz AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, heute früh im Morgenmagazin dazu.
Das haben wir zuerst einmal der Dringlichkeit des Themas zu verdanken. Es kann ja nicht sein, dass uns die Menschen, und das ist doch das Ergebnis der Umfragen jetzt, dass uns die Menschen sagen, dass was ihr bisher da geliefert habt, reicht uns nicht aus, werdet gefälligst besser. Und ich bin der Meinung, eine kluge Partei muss diesen Ruf führen und das tun wir. Im Übrigen wollen wir anknüpfen an das, was CDU eigentlich gerade beim Umweltschutz, beim Klimaschutz auch über viele Jahre ausgemacht hat und wo wir nicht bei Null beginnen, aber wo wir es einfach in den letzten Jahren versäumt haben, unsere Konzepte fortzuentwickeln.
Ja, in der Tat, man hat es versäumt. Wie konnte das passieren, Frau van Ackeren?
Ja, ich würde ja fast manchmal sagen, vor lauter Arbeit nicht zum Arbeiten gekommen. Also Angela Merkel hat ja sehr, sehr viel gemacht in den letzten Jahren. Und es gab immer wieder sehr ehrgeizige Wellen, würde ich das mal nennen, beim Klimaschutz. Also ich meine, der Abschied aus der Atomkraft ist jetzt auch keine banale Entscheidung gewesen. Das war notgedrungen, das ist schon klar. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ein Großprojekt, das die Merkel-Regierung, die frühere Merkel-Regierung dann angestoßen hat. Und auch beim Abschied von der Kohle ist man ja jetzt auch ein ganzes Stück weitergekommen. Also es ist nicht so, dass jetzt gar nichts passiert. Sie haben mehrere Großprojekte, aber dieser Zahl 55, also bis zum Jahr 2050 CO2-neutral, davon ist man natürlich noch sehr weit entfernt. Ich glaube, aktuell ist man bei 32% Rückgang gegenüber dem Referenzjahr 1990.
Ja, ja, ich meine, das ist ja nochmal die Frage, ob dieses treibhausgasneutrale Europa dann wirklich sozusagen der Weisheit letzter Schluss ist. Das ist in 30 Jahren, 2050. Mhm. Und es heißt ja, wenn wir treibhausgasneutral sind, dass wir Treibhausgase emittieren können, dass wir aber auf der anderen Seite kompensieren, zum Beispiel durch Aufforstung und so weiter. Das heißt, wir können immer noch im Grunde, wir hoffen, weiterleben zu können, mehr oder weniger, wie wir leben, wenn wir nur Mittel und Wege finden, wie zum Beispiel Bäume zu pflanzen, die das CO2 dann wieder sozusagen absorbieren.
Ja, genau, das sind die sogenannten Marktmechanismen. Das ist heute auch ein großes Thema bei dieser Klimakonferenz in Bonn. Das ist eine Art Zwischenkonferenz vor dem nächsten richtigen globalen Gipfel in Chile Ende des Jahres. Und da ist es genau ein Thema, wie man diese Marktmechanismen, also der eine stößt CO2 aus, der eine Staat, und kompensiert es aber durch Maßnahmen in einem anderen Land, durch Aufforstungen. Da ist ja schon die ganz banale Frage, zählt das dann zweimal? Kann sich das andere Land das dann auch nochmal anrechnen? Und da muss man natürlich ein wirkliches Kontrollsystem finden, dass es dann auch wirklich im Ergebnis zu weniger CO2 führt.
Ja, wäre es dann nicht besser zu sagen, nee, wir machen es ganz anders, sofort einen Preis für CO2?
Ich glaube, das eine wird das andere sowieso auf Dauer nicht ausschließen. Also die Regierung wartet ja jetzt auf den Sachverständigenrat und ich glaube, dass die dann sagen, okay, jetzt haben wir das, das ist wie eine Handlungsanweisung und dann werden sie die Autorität nutzen, ihre Vorschläge zu machen. Es gab ja auch, Angela Merkel hat sich schon für eine echte CO2-Steuer ausgesprochen in der Vergangenheit. Und vor Monaten hat sie da auch mal gezuckt und auch, jetzt sind wir wieder bei der CDU, AKK hat vor Monaten auch mal gezuckt und gesagt, es wird teuer. Und ich glaube, da haben sie ein bisschen Angst vor der eigenen Courage bekommen. Und im Moment geht bei ihnen eher die Entwicklung Richtung Zertifikatehandel, dass man aber das steht und fällt damit, wie knapp diese Zertifikate sind, weil wenn man immer dazu kaufen kann und immer weiter verschmutzen kann, dann wird unterm Strich der Umwelt natürlich auch nicht geholfen. Mhm.
Diese Angst vor der eigenen Courage mag wohl damit zu tun haben, dass man Wirtschaftsinteressen da im Blick hatte, oder? Dass
ja,
da Lobbyarbeit geleistet wurde gegen
ja, eine wobei ich jetzt, ich würde Wirtschaftsinteressen jetzt nicht immer gleichsetzen mit Lobby, weil am Ende muss ein Land natürlich auch produktiv unterwegs sein und irgendwovon müssen wir das, was auf der anderen Seite dann verteilt wird, irgendwo muss es natürlich auch herkommen. Und insofern, wenn dann Leute darauf hinweisen, was ist mit dem deutschen Stahl, wenn der teurer wird, wenn wir CO2 falsch bepreisen, falsch jetzt in Anführungsstrichen, das finde ich schon einen ganz legitimen Punkt, weil man gucken muss, dass die Wirtschaft nach wie vor weiterläuft. Und wenn Sie fragen, warum Angela Merkel so viel gezögert hat bei Umweltfragen in den letzten Jahren, das war erstmal ohnehin die Automobilindustrie, weil sie sehr wichtig ist. Und dann war es natürlich auch eine zunehmend versagende Automobilindustrie, wo sie dann neulich auch mal quasi ihr Leid geklagt hat und gesagt hat, ihr habt mir das aufgetischt, nur helft mir auch mal.
Ja, das stimmt. Aber sie hat nicht viel Antwort gekriegt.
Nee.
Haben Sie Mitleid mit ihr?
An dem Punkt ja.
Okay. Aber ansonsten, dass sie oft eingeknickt ist und dieses Thema Klimaschutz nicht so vorangetrieben hat, wie sie das mal getan hatte, als sie zum Beispiel noch Umweltministerin
war. Ja, es ist erstaunlich. Es gibt auch eine der ältesten Angela Merkel-Geschichten, ist eine aus ihrer Zeit als Umweltministerin im Kabinett Kohl. Da hat sie mal geweint, weil ihre Form der Sommersmog-Verordnung sich nicht durchsetzen konnte und Kohl ihr vorgeworfen hat, sie wird sich nicht mit genügend Leuten abstimmen. Und sie hat ja auch damals in Berlin die erste, glaube ich, sogar große globale Umweltkonferenz geleitet. Und da war sie relativ zäh in den Verhandlungen.
Ja, das hat sich irgendwie ein ganz kleines bisschen abgeschwächt dann in den folgenden Jahren. Auf der Art Basel ist dieser Unfall passiert mit der Fliege. Haben Sie das gehört? Das Kind, was im Kinderwagen saß, 3 Jahre alt ist, an der Fliege gerüttelt hat. Und diese Fliege ist von der Künstlerin Katharina Fritsch aus Düsseldorf. Und nun ist der Flügel abgebrochen. Ich weiß nicht, ob nur einer oder beide. Jedenfalls, das Kunstwerk ist kaputt. 50.000 Euro Schaden.
Genau. Ja, das ist schon bemerkenswert, weil dann natürlich gleich die Frage aufkommt, ist es noch das Originalkunstwerk? Ist es zu reparieren? Stellt ja auch ganz grundsätzliche Fragen, wie man Kunst sieht, ob eine Fliege als Skulptur, wenn das Bein, ich unterstelle es mal, es ist tatsächlich ein Bein, wenn es dann wieder angeklebt wird oder so.
Ja, ich glaube, es sind die Flügel. Die sind eben ganz filigran. Ja, genau. Und die Beine sind aus einem anderen, festeren, schwarzeren Material. Aber diese Mutter, ich stelle mir vor, mein Gott, was für ein Schock.
Sie muss furchtbar beschämt gewesen sein, aber ich weiß auch nicht, wie das haftungsrechtlich ist. Also,
ja, ich hoffe, sie hat eine Haftpflichtversicherung.
Das hoffen wir wirklich mal, 50.000.
Könnte natürlich aber auch sein, dass die Künstlerin davon jetzt Renommee gewinnt, weil ihr Name jetzt genannt wird, weil das Kunstwerk vielleicht auch so bekannt wird, überhaupt ihre Werke bekannter werden?
Ja, das ist auch ein Punkt. Und es ist ja auch die Frage, nicht bei jedem Kunstwerk kommt es jetzt auf jedes Detail an. Wenn es jetzt nur die Botschaft war, schaut euch die Schmeißfliege an und durch diese überdimensionale Größe zeige ich euch das ganze Eklige dieses Tiers, dann kann man vielleicht auch sagen, wenn der Flügel repariert ist, ist die künstlerische Aussage noch gewährleistet. Das in dem Fall kann aber wirklich nur die Künstlerin selbst entscheiden. Und da bin ich auch mal sehr gespannt, wie die Diskussion jetzt fortgesetzt wird, denn sie hat sich, glaube ich, noch nicht geäußert.
Das glaube ich auch. Ich habe es jedenfalls noch nicht gehört. Ich bin auch gespannt, was sie sagt. Deutschlandfunk Kultur hören Sie und diesen Tag, den 17. Juni, hat mit mir Margarete van Ackeren sortiert in dieser Mittagsstunde. Frau van Ackeren, Sie sausen jetzt in die Redaktion Focus Online. Sie haben ja heute noch einiges vor. Sie wollen Christian Lindner von der FDP interviewen.
Ja, genau. Das ist allerdings in dessen Büro im Bundestag. Ja, da fahre ich jetzt gleich hin von hier aus.
Okay, was werden Sie ihm für eine Frage stellen als erstes?
Ich glaube, die übergeordnete Frage ist die, warum zurzeit die Grünen durch die Decke gehen und die FDP so gar nicht davon profitiert, dass die ehemals sehr großen Parteien, nämlich SPD und Union, so viel verlieren. Das ist ja kein Naturgesetz. Also warum kann die FDP da nicht mehr punkten? Was könnte die FDP interessanter machen? Das ist auf jeden Fall eine der zentralen, sozusagen, das ist der rote Faden.
Da bin ich ja gespannt, was er antworten wird. Haben Sie ihn schon mal interviewt, schon mal erlebt, so wirklich am Tisch mit ihm gesessen?
Ja, er ist sehr, sehr tough, sehr klar sortiert. Er ist auch immer ziemlich originell in dem, was er so sagt. Also man merkt schon, dass er sehr clever und sehr schnell ist. Also
ja, manche sagen ja, er ist auch sehr eitel.
Ja, da wird es immer angeführt, dass er mal sich Haare hat implantieren lassen. Das ist so der Beleg in der Öffentlichkeit. Ach so, okay. Ich dachte, darauf spielen Sie an.
Nee, so generell, dass er sich halt auch sehr gerne in Positur oder in Pose setzt.
Ja, vielleicht schon. Allerdings finde ich, es sind viele Politiker, also wenn man so sehr die Öffentlichkeit sucht und auch für die Öffentlichkeit arbeitet, ist es, glaube ich, sehr naheliegend, dass solche Menschen dann auch die Öffentlichkeit lieben und auch lieben, sich zu präsentieren. Das ist ziemlich verbreitet bei Politikern. Das finde ich per se auch nicht schlimm.
Das verzeihen Sie ihm.
Ja, doch.
Insofern merke ich so, Sie sind gespannt, ja, auf dieses Interview und Sie freuen sich drauf.
Ja, ist auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, was er dann sagen wird.
Margarete van Ackeren von Focus Online, vielen Dank, dass Sie hier waren in dieser Stunde.
Gerne.